Hey Leute, bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis, vielleicht auch eine kleine Bitte. Wir sind im Rennen für den Deutschen Podcastpreis und zwar für den Publikumspreis in der Kategorie Wissen. Und genau Publikum, da kommt ihr ins Spiel. Wenn ihr mögt, dass wir das Ding gewinnen, weil ihr uns mögt und gerne unseren Podcast hört, dann geht doch mal auf www.deutscher-podcastpreis.de und da könnt ihr abstimmen für die eine Stunde History Publikumspreis Wissen. Und jetzt geht's los.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter.
Es gibt immer mal wieder Regionen, die nicht mehr zu den Ländern gehören wollen, zu denen sie gehören. Schottland ist so ein Beispiel. Da gibt es ja immer wieder mal die Motivation, sich von Großbritannien abspalten zu wollen. Katalonien im Nordosten Spaniens ist auch so ein Beispiel dafür. Da hat es ja 2017 sogar eine Unabhängigkeitserklärung gegeben, die aber von der spanischen Regierung nicht anerkannt wird. Und auch das Baskenland in Nordspanien ist eine Region, die sich gerne noch mehr von Spanien abspalten würde. Sogar schon deutlich länger als Katalonien. Beide Regionen sind mittlerweile sogenannte autonome Gemeinschaften. Es gibt also ein eigenes Parlament und die Regionen haben teilweise auch eigene Sprachen. Aber um mal nur aufs Baskenland zu schauen, es gibt eben noch immer keinen unabhängigen baskischen Staat. Der wird ja von seinen Anhängern von mehr als 100 Jahren gefordert. Sehr brutal und blutig hat die ETA dieses Ziel verfolgt. Die Aussprache des Namens auf Baskisch, die erspare ich euch und mir. Übersetzt heißt diese Organisation Baskenland und Freiheit. Das ist eine baskisch-nationalistische Untergrundorganisation, die einen sozialistisch geprägten baskischen Staat errichten wollte und dafür wortwörtlich über Leichen gegangen ist. Den ersten Mord hat die ETA 1960 verübt. Am 2. Mai 2018 hat sich die ETA dann offiziell aufgelöst. Und was zwischen diesen beiden Daten so alles passiert ist, das hört ihr in dieser einen Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi Matthias.
Sei gegrüßt.
Zuerst mal, wir sind wieder live unterwegs.
Ja, und zwar am 26. Juni 2023 in der Stadthalle in Gotha. Der Eintritt ist frei, die Anmeldung erfolgt wie immer über die Homepage des Deutschlandfunks und bald mehr Infos, genaueres, wann es losgeht und so weiter. Demnächst an dieser Stelle.
Genau, das erstmal als kleines Teasing. Jetzt zurück zum Thema unserer diesigen Sendung. Seit wann wird denn überhaupt dieser unabhängige baskische Staat gefordert?
Also wenn man es ganz genau nimmt und ganz, ganz weit zurückverfolgt, dann seit 1076.
Wow.
Spanien, das muss man wissen, war ja seit 711 von den Mauren erobert. Ganz im Norden bis in den Süden des heutigen Frankreichs lebten damals Basken im Königreich Navarra. Das hieß ursprünglich übrigens Königreich Pamplona. Das erstreckte sich im westlichen Teil der Pyrenäen und eine Wegmarke dieser Herrschaft, das war die Königschaft von Sancho III. Von Navarra, der regierte von 999 bis 1035. Er hatte die Dominanz im christlich geprägten und gebliebenen Teil Spaniens, also im Königreich León, Königreich Navarra, Kastilien und Barcelona, also der Norden Spaniens unterhalb der Pyrenäen.
So, du hast aber eben 1076 genannt. Was war dann?
Genau, gut erinnert. In diesem Jahr nämlich endete das Königreich Navarra und das Gebiet, das gelang damals 1076 unter die Herrschaft der spanischen Krone. Damals hieß das Königreich Kastilien. Und damit standen die Basken seit diesem Jahr unter spanischer Herrschaft, aber sie strebten damals wie heute nach Autonomie. Ihre Forderungen waren politische, kulturelle und wirtschaftliche Unabhängigkeit von Spanien. Und nach der Reconquista, also der Vertreibung der Mauren von der spanischen Halbinsel 1492, wurden die Basken dann obendrein auch noch katholisiert. Und einer der berühmtesten von ihnen, das ist Ignatius von Loyola, der gründete Mitte des 16. Jahrhunderts den Jesuitenorden Societas Jesu, das Kürzel ist SJ. Aber die Basken bleiben von da an tatsächlich unter spanischer Herrschaft.
Reconquista, falls ihr dazu noch ein bisschen mehr wissen wollt, haben wir auch mal eine Stunde History zu gemacht. Aber Matthias, damit sind die Basken ja jetzt schon echt lange Teil von Spanien. Ist da trotzdem noch sowas geblieben wie eine baskische Nation?
Ja, da mache ich es mir jetzt mal ein bisschen einfacher und ich zitiere einen der klügsten Köpfe der deutschen Geschichte des 18. Jahrhunderts, nämlich nämlich Wilhelm von Humboldt. Der hat, wie wir alle wissen, sehr viele Bildungsreisen gemacht. Er war tätig als Gelehrter und er bereiste eben unter anderem auch das Baskenland, und zwar um die Jahrhundertwende. Und er beschrieb baskische Lebensweisen und Eigenarten und er stellte fest, dass es dort sehr viele Bauern gibt mit ihren Höfen in kargen Gegenden im Gebirge. Die Provinz Biskaya, die sei übersät mit derartigen Siedlungen, die oft voneinander weit entfernt liegen. Und das alles sei Grund für den, Zitat, Geist der Freiheit und das Streben nach Unabhängigkeit. Und daraus komme diese eigentümliche Lebensart der Basken, die er da beschreibt, und die Liebe zu einer baskischen Nation und zur eigenen Sprache. Soweit der große Gelehrte Wilhelm von Humboldt. Und das prägt jedenfalls das Verhalten der Menschen im Baskenland gegenüber der spanischen Krone, ebenso wie gegenüber Usurpatoren wie zum Beispiel Napoleon am Beginn des 19. Jahrhunderts.
Das heißt, dieses Streben nach Unabhängigkeit ist schon sehr alt. Jetzt habe ich zur Einleitung von der ETA gesprochen. Wann wurde die denn dann gegründet?
Das geht zurück ins Jahr 1895. Da wurde eine nationalistische baskische Partei gegründet. Die Gründerväter Ende des 19. Jahrhunderts waren eher, sagen wir mal, sozialdemokratisch. Sie wollten friedliche Mittel verwenden. Sie wollten die Unabhängigkeit auf demokratischem Wege erreichen. Aber wie immer in solchen Gruppierungen gibt es natürlich radikale Abspaltungen, die dann für mehr Gewalt und für radikaleren Protest stehen, weil der spanische Staat eben auch sehr repressiv auf sie reagiert hat. Die baskische Sprache, baskische Tradition und Kultur wurden verboten. Und das wiederum war dann der Nährboden für weitere Radikalisierung.
Und über diese frühe Zeit und die Gründung der ETA spreche ich nochmal genauer mit Sören Brinkmann. Er ist beim Willy-Brandt-Zentrum in Breslau und leitet dort an der Uni auch den Lehrstuhl für Politikwissenschaften. Hallo, Herr Brinkmann.
Hallo.
War dieses Streben nach Unabhängigkeit, von dem Matthias eben gesprochen hat, auch eines der Motive für die Gründung der ETA?
Ja, ganz genau. Wenngleich man natürlich hier sagen muss, dass die Gründung der ETA in die Zeit der Franco-Diktatur fällt, in das Ende der 1950er Jahre, während die grundsätzliche Idee des baskischen Nationalismus natürlich viel, viel älter ist. Hier gehen wir letztendlich zurück auf das späte 19. Jahrhundert, in dem 1895 ist genau das Gründungsjahr der baskisch-nationalistischen Partei, die im Grunde das Projekt eines einzelnen Mannes ist, dann allerdings relativ schnell politisch sehr erfolgreich wurde in der Region des Baskenlandes. Und von da an praktisch beginnt die Geschichte des baskischen Nationalismus mit halt grundlegenden Ideen, wie das baskische Volk eben aufgrund seiner sprachlichen Besonderheit, aufgrund seiner politischen und kulturellen Besonderheit, auf seiner historischen Besonderheit eben auch das Recht hätte, sich oder das Ziel sein müsse, sich als eigene Nation zu konstituieren und auch unabhängig zu machen in diesem Sinne, also einen eigenen Nationalstaat zu gründen, der sozusagen im optimalen Ziel dann die spanischen Territorien des ethnischen Baskenlandes umfasst hätte, also drei Provinzen, Álava, Biscaya und Gipuzkoa, plus die heutige Region Navarra, die da direkt angrenzend ist, aber darüber hinaus auch eben drei Gebiete nördlich der Pyrenäen aus dem französischen Teil des Baskenlandes umfassen sollte. Also das war sozusagen von Anfang an das zentrale Ziel, verbunden dann auch eben mit der Idee, die baskische Kultur und Sprache zu pflegen und entsprechend dann als langfristiges Ziel in einem eigenen Nationalstaat eben dann zu konstituieren.
Wie wurde denn diese Anfangszeit gestaltet? Also gab es da irgendwie auch Aktionen, um diese Ziele zu erreichen?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass Spanien Ende des 19. Jahrhunderts ein sehr zentralistisch organisierter Staat gewesen ist, gegen den sich eben der baskische, nicht nur der baskische, sondern eben auch der katalanische Nationalismus in der Zeit richten. Aber in dieser frühen Phase geht es jetzt noch nicht um die staatliche Eigenständigkeit des Baskenlandes, sondern vor allem um eine politische Autonomie innerhalb des spanischen Staates gegen diese zentralistische Ordnung. Es geht um regionale Selbstbestimmung und Autonomie. Und die Ausdrucksformen oder die Mittel, Methoden des politischen Kampfes sind in dieser Zeit halt politische. Also es geht letztendlich darum, eine Partei zu organisieren, die dann auch an Wahlen teilnimmt und in diesem Sinne dann auch irgendwann politisch Einfluss gewinnt, um diese Ziele eben umzusetzen. Gewalt spielte in dieser Zeit noch keine Rolle.
Und wie hat der spanische Staat darauf dann reagiert?
Der spanische Staat reagiert seit Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich mit wenig Verständnis für diese Ansprüche, reprimiert meistens. Wir haben ja dann ganz unterschiedliche Regime seit Ende des 19. Jahrhunderts. Es gibt in den 20er Jahren eine Militärdiktatur, die auch dieses zentralistische Staatsmodell eigentlich noch weiter verstärkt. Wir haben dann in den 30er Jahren die Zweite Republik, die dann Dezentralisierung durchaus zulässt politisch, aber die dann ja untergeht in dem spanischen Bürgerkrieg, der dann wiederum eine weitere, weitaus radikalere Diktatur an die Macht bringt unter General Francisco Franco. Und diese Diktatur unterdrückt massiv eigentlich alle politischen Regungen von den geografischen Peripherien in Katalonien, im Baskenland und auch in anderen Teilen des Landes. Spanien wird radikal untergeordnet einem zentralistischen spanischen Nationalstaatsmodell. Und insofern gibt es im Grunde überhaupt keinen Spielraum über diese Perioden hinweg für die Entwicklung baskischer Autonomie.
Wie war das denn in der Bevölkerung? Hatte da diese Strebung, diese baskische Unabhängigkeitsbewegung irgendwie Anhänger?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Das gilt eigentlich schon für die 1930er Jahre, die ich eben erwähnt hatte, die Zweite Republik, die ja eben tatsächlich das Land zentralisiert bzw. die Regionen dezentralisiert und den Katalanen ebenso wie auch den Basken dann während der Zeit des Bürgerkrieges zumindest Autonomie gibt. Und in der Zeit, aufgrund dieser Autonomie, sind dann tatsächlich in Katalonien ebenso wie im Baskenland nationalistische Parteien, also die, die diese Idee des baskischen Nationalismus transportieren, die Mehrheitsparteien, die dann auch dort in diesen Regionen regieren, ja, sowohl in Katalonien als auch im Baskenland. Und das Ganze kann man auch dann für die Zeit später genauso hervorheben. Wie gesagt, der Nationalismus der Regionen wird massiv unterdrückt am Anfang der Franco-Diktatur nach dem Ende des spanischen Bürgerkriegs, aber ist damit überhaupt nicht tot, sondern ganz im Gegenteil. Er lebt weiter, er lebt im Untergrund weiter, er lebt im Exil weiter. Und das ist letztendlich auch der Kontext, in dem dann irgendwie die ETA gegründet wird, Ende der 50er Jahre.
Und wie sah das dann im restlichen Spanien aus?
Die, sagen wir mal, Nationalismen der Peripherien, der geografischen Peripherie, wir sprechen ja hier von den Küstengebieten sozusagen, Baskenland im Norden und Katalonien am Mittelmeer. Diese Bestrebungen nach Pflege der Regionalkultur, das hat sich nicht auf das ganze Land ausgedehnt.
Alles klar, dann schauen wir nochmal, wie sieht's denn heute aus? Heute ist ja eher Katalonien im Fokus der Unabhängigkeitsbewegung.
Ja, das ist eine sehr interessante Entwicklung vor dem Hintergrund, dass man tatsächlich sagen muss, wie gesagt, der militante Flügel des baskischen Nationalismus sozusagen Ende der 50er Jahre gegründet, beginnt dann mit den ersten militärischen und gewaltsamen Aktionen Anfang der 60er Jahre. Und dieser Terror begleitet dann im Grunde den Übergang Spaniens in die Demokratie seit 1975. Also die meisten Opfer, die der ETA-Terror sozusagen befördert, fallen eigentlich in die Zeit nach dem Übergang Spaniens in die Demokratie. Etwas, was man schwer nachvollziehen kann als Beobachter von außen. Aber das ist eben genau der Hintergrund für die Tatsache, dass das baskische Problem eigentlich seit dem Ende der Diktatur 1975 oder 78 sozusagen auf den Tageszeitungen jeweils die Headlines markierte, über viele, viele Jahre hinweg und eigentlich jetzt erst seit den 10er Jahren wirklich zu einem Ende gekommen ist, in dem halt die baskische Separatistenorganisation ETA selbst das Ende ihres militärischen Kampfes und dann am Ende auch die Selbstauflösung 2018 beschlossen hat und dieses Problem jetzt wirklich vom Tisch ist. Auf der einen Seite, während auf der anderen Seite ganz kurioserweise praktisch fast so wie kommunizierende Röhren dann die Radikalisierung in Katalonien begonnen hat, seit den 10er Jahren eben und dann 2017, also praktisch fast zeitgleich mit dem Ende der ETA im Baskenland irgendwie zu diesem Referendumsprozess geführt hat, der dann 2017 im Oktober eskaliert ist und eben zu dem Konflikt mit dem Zentralstaat geführt hat. Ein Konflikt, der bis heute eben auch nicht gelöst ist. Welche Beziehungen zwischen dem einen und dem anderen bestehen, da bin ich ehrlich gesagt etwas zögerlich, da direkt einen Zusammenhang zu sehen. Ich glaube, es sind schon sehr unterschiedliche Prozesse, die wir hier untersuchen müssen.
Sagt Sören Brinkmann, wir haben über die Anfangszeit der baskischen Unabhängigkeitsbewegung gesprochen. Danke Ihnen für die Information.
Herzlichen Dank.
Es hat also schon vorher nationalistische Strömungen im Baskenland gegeben, aber so richtig aktiv wurde der bewaffnete Widerstand dann mit der Gründung der ETA nach dem spanischen Bürgerkrieg während der Franco-Diktatur. Matthias, Bis zum Ende der Diktatur war die ETA die einzige Organisation, die sich mit Waffen gegen den Diktator gewehrt hat. Aber 1975 wurde Spanien ja dann demokratisch. Trotzdem hat die ETA ihren radikalen Kampf dann weitergeführt.
Ja, vielleicht auch deshalb, weil dieser Widerstand gegen Franco Spanier wirklich überzeugt hat und beeindruckt auch hat. Aber danach wurde es eben von vielen als blanker Terror angesehen und danach auch abgelehnt. Und wichtiger war noch, dass die demokratische Regierung in Madrid nach der Franco-Ära dem Baskenland tatsächlich weitgehende Autonomie gegeben hat. Und entsprechend spaltete sich dann die ETA in eine legale demokratische Partei, die ungefähr 18-20% im baskischen Regionalparlament hat, und in einen bewaffneten und militanten Teil.
Das Baskenland hat also seit 1979 weitgehende Autonomierechte. Es kann also in vielen Bereichen eigenständig handeln. Und dieser bewaffnete, militante Teil, der hat eben auch in den Jahren danach viele Tote verursacht. Wie hat der spanische Staat denn dann darauf reagiert?
Sehr repressiv, sehr hart. Die regierenden Sozialisten in Spanien sollen angeblich Todesschwadrone gegen baskische Politiker, gegen ETA-Funktionäre, aber auch gegen marxistische oder linksextreme Personen losgeschickt haben, auch wenn diese mit der ETA gar nichts zu tun hatten. Daran änderte aber nichts daran, dass es Autobomben gab, dass es gezielte Attentate und Anschläge der ETA gab. Es wurde mehrfach über eine Waffenruhe mit der Regierung verhandelt und auch ausgehandelt. 2000 gab es zwischen Regierung und Opposition einen Anti-Terror-Pakt. Die Partei der ETA, die Batasuna, wurde ebenso wie ihre Nachfolgeparteien verboten. Und 2004 schließlich kündigte die ETA das Ende des Terrors an. 3 Jahre später wurde die Waffenruhe wieder aufgekündigt und wieder Terroranschläge verübt. Und 2010 beginnt dann ein sich verstetigender Prozess mit Waffenruhen, Verhandlungen, erneuten Verhandlungen und Ankündigung der Selbstauflösung, die dann 2018 erfolgt.
Und wie die ETA am 2. Mai 2018 dann bekannt gegeben hat, dass sie sich auflöst, das hat Anna Wissmüller für uns zusammengefasst.
Es ist ein Video, welches das Ende der ETA erklärt. Zu sehen sind 3 Personen mit schwarzer Baskenmütze und in schwarzen Roben. Ihre Gesichter haben sie mit weißen Stoffmasken verdeckt.
ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada.
Sagt einer der Männer und erklärt somit das endgültige Ende des bewaffneten Kampfes. Nach jahrzehntelanger Terrorisierung Spaniens markiert das Jahr 2011 damit den Schlussstrich des Konflikts zwischen ETA und dem spanischen Staat. Obwohl diese Nachricht eigentlich Anlass zur Freude wäre, ist man etwas irritiert. Noch 5 Jahre zuvor hatte die ETA die vorige Waffenruhe offiziell für beendet erklärt. So stellen sich viele die Frage, ob man diesem Waffenstillstand trauen kann.
Mein Kollege Hans-Günther Kellner berichtet seit Jahren aus Spanien, kennt das Problem mit ETA-Ankündigungen. Herr Kellner, wie ernst nehmen Sie es diesmal?
Ja, es wird tatsächlich, ich denke, es ist einfach aus, es ist vorbei.
Damit soll er recht behalten. In Spanien freut man sich zwar über das Ende, jedoch kann man die Taten der ETA nicht einfach vergessen. 2 Jahre erst liegt das letzte Attentat zurück.
Unsere Demokratie wird eine ohne Terror sein, aber nicht eine Demokratie ohne Erinnerung.
So José Luis Zapatero, damaliger Ministerpräsident Spaniens. Pachi López, der Ministerpräsident des Baskenlandes, findet feierliche Worte.
Es ist ein großer Tag für alle, weil wir endlich den Frieden und die Freiheit vom Baskenland zurückgewonnen haben. Das haben wir dank des Widerstandes Tausender und Abertausender Basken und Baskinnen erreicht, die sich geweigert haben, auf ihre eigene Freiheit zu verzichten.
Dass man der Ankündigung der ETA wirklich trauen kann, zeigt sich 1 Jahr später, als die Internationale Kommission zur Überprüfung des Waffenstillstandes bestätigt, dass die ETA entschlossen ist, all ihre Waffen abzugeben. Die Annäherung beider Konfliktparteien in den folgenden Jahren ist nicht leicht. Viele Spanier wollen und können die vielen Schreckenstaten der ETA nicht einfach verzeihen. Die ETA und einige Basken erhoffen sich wiederum Hafterleichterungen der letzten ETA-Inhaftierten.
Aus welchen Gründen sind noch immer 104 Häftlinge außerhalb der Gefängnisse des Baskenlandes, obwohl sie ganz einfach hier sein könnten? Warum wurden diese Orte ausgewählt, wenn es die Familien von 56% der Häftlinge zwingt, hunderte von Kilometern zurückzulegen?
Aus Angst vor ETA-Netzwerken im Baskenland brachte man die Häftlinge in Gefängnisse außerhalb des Baskenlandes und damit weit weg von ihren Familien. Kritisch sehen viele außerdem das Beharren auf die komplette Gefängnisstrafe bei schwer erkrankten Häftlingen. Der spanische Staat tendierte zu einem kompromisslosen Verhalten gegenüber den ETA-Häftlingen.
Anfang 2023 macht die Regierung allerdings eine Kehrtwende und verlegt einige der Häftlinge ins Baskenland. Nur noch 7 sitzen mittlerweile außerhalb des Baskenlandes ihre Strafe ab. Die Schuld für den langen Konflikt sehen viele Basken auf beiden Seiten, denn der spanische Staat setzte ebenfalls Gewalt ein. Paramilitärische Todesschwadrone, die staatlich unterstützt wurden, töteten und folterten Menschen im Äther-Umfeld. Für die Opferverbände ist klar, nur der Dialog führt zu einem wirklichen Ende des Konfliktes. Programme, bei denen sich Opfer der Äther mit Opfern der staatlichen Todesschwadrone austauschen können, sollen helfen.
Vor allem habe ich gelernt zu sehen, dass es auch die andere Seite gibt. Ich war nie Aktivist irgendeiner Seite. Ich habe mich nie mit der baskischen Unabhängigkeitsbewegung auseinandergesetzt.
So Fernando Garrido, der mit 18 Jahren bei einem Bombenanschlag der Äther fast seine ganze Familie verlor. 2017 gibt die Terrororganisation schließlich ihre letzten Waffen im französischen Bayonne ab. Im Jahr darauf veröffentlicht die Äther ein Entschuldigungsschreiben in baskischen Zeitungen.
In den letzten Jahrzehnten hat unser Volk viel erlitten. Tote, Verletzte, Gefolterte. Maßloses Leid. Äther erkennt die Verantwortung an, die sie für dieses Leid trägt und möchte erklären, dass nichts davon hätte geschehen dürfen. Wir wollen Respekt zollen für die Toten, die Verletzten und die Opfer, die durch die Aktionen der Äther verursacht wurden. Es tut uns wirklich leid.
Menschen in Bilbao protestieren daraufhin für eine Hafterleichterung der letzten inhaftierten Äther-Mitglieder. Doch längst nicht alle nehmen die Entschuldigung der Äther einfach so an. Kritisiert wird außerdem, dass sie sich nur bei zivilen Opfern entschuldigt hat und den restlichen Opfern lediglich Respekt zollt. Die spanische Gesellschaft ist gespalten. Einige wollen endlich einen Schlussstrich ziehen, andere sehen das Land erst am Anfang der Aufarbeitung.
Als sich die Äther aufgelöst hat, wurde der Terror in Spanien beendet, haben wir von Anna Wismüller gehört. Was das Ganze aber in den Jahren vorher für Auswirkungen hatte für das Land, das weiß Michael Mayer. Er hat seine Abschlussarbeit über das Thema geschrieben. Hallo, Herr Mayer.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben eben vom Terror der Äther gehört. Wie hat der denn den spanischen Staat verändert?
Ja, zuerst einmal ist da festzuhalten, dass die Äther ihre eigenen gesteckten Ziele, allen voran die Vereinigung des Baskenlandes und die Unabhängigkeit der Region durch ihre Aktivitäten nicht erreicht hat, was nochmal zusätzlich die Sinnlosigkeit dieses blutigen Terrors zeigt. Allerdings beeinflussten die Aktivitäten indirekt oder ja ohne direkte Intention den spanischen Staat auf verschiedene Arten und Weisen. Zuerst einmal vielleicht wurde das System Franco selbst destabilisiert durch die Aktionen der Äther. Da wurde ja die Strategie der Aktion und Repression angewendet, was so viel bedeutet, dass die Äther mit recht präzisen Aktionen Repressionsmaßnahmen des Staates ja provoziert hat, die wiederum dann auch unbeteiligte Teile der Bevölkerung trafen und dadurch die Bevölkerung gegen den spanischen Staat nochmal weiter aufbrachte. Dadurch konnte man eben die große Teile der Bevölkerung gegen den Staat vereinigen. Außerdem wurde auch die Transition stark beeinflusst oder beschleunigt, nämlich durch die Ermordung des designierten Franco-Nachfolgers Blanco im Jahr 1973. Das ebnete dann den Weg für Suárez und den ersten freien Wahlen in Spanien. Man kann also sagen, dass hierdurch die Ermordung eines hochrangigen Politikers, der Übergang zur Demokratie stark beeinflusst wurde. Ebenfalls verstärkte sich auch durch die Aktion der ETA die Polarisierung in der Gesellschaft. Die Konfliktlinie zwischen Peripherie versus Zentrum wurde hier deutlich nochmal verstärkt, die schon im zentralistischen Spanien vorhanden war. Und man kann auch sagen, dass die ETA in gewisser Weise die Akzeptanz der Bevölkerung für die Demokratie stärkte, da die Aktionen ja als klarer Gegenpol zu den demokratischen Mitteln, demokratischen friedlichen Mitteln standen, konnte man sehen in der Bevölkerung, dass hier eine Akzeptanz vorhanden war, da die Systeme und Mittel funktionierten und keine Notwendigkeit der Gewalt mehr da war.
Das heißt, die Bevölkerung hat die Notwendigkeit dieser Abspaltungsideen verstanden?
Während der Zeit des Frankismus hat man die Aktionen der Äther und auch die Bestrebungen des Regionalismus dahingehend verstanden, weil es als Widerstand gegen das System galt und diese Repressionen auch in gewisser Weise diese ja, gewalttätigen Taten der ETA legitimiert haben aus Sicht der Bevölkerung. Allerdings dann durch die Transition selber und damit verbundene auch Intensivierung des Terrors der ETA ist diese Legitimation weggefallen und auch das, ja, die Sympathien der Bevölkerung für die ETA oder diese Bewegung haben sich verringert und sind dadurch ja kleiner geworden. Das liegt auch vor allem daran, dass eben die in der Gesellschaft Angst vorherrschte und auch die Einschränkungen durch den Staat sich negativ auf die Bevölkerung auswirkten. Außerdem kann man sehen, dass Anfang der 90er dann auch Massendemonstrationen gegen diese Aktivitäten vorhanden waren, was insofern die ja, mehrheitliche Ablehnung dieser Ideologie und vor allem der Taten der ETA bestärkte, ja.
Das Baskenland ist ja ein Landesteil an der Grenze zu Frankreich und der von der ETA geforderte baskische Staat sollte auch Gebiete beinhalten, die in Frankreich liegen. Hat Frankreich da irgendwann mal irgendwas zu gesagt?
Gesagt, ja. Also hier kann man auch wieder zwei verschiedene Phasen ausmachen. Einmal zur Zeit von Franco. Hier war eigentlich ja Frankreich eher als Unterstützer der ETA zu sehen. Das lag vor allem daran, dass es zum Systemfeind oder der spanischen Diktatur kaum Beziehungen in dieser Angelegenheit gab. Außerdem hatte Frankreich selbst auch Angst vor der Ausweitung des Konflikts der ETA auf die französischen Gebiete, da ja die Ideologie oder die Ziele der ETA umfasst, auch diese Gebiete in das Baskenland einzugliedern. Das führte dann so weit, dass Frankreich ja diese Widerstandsorganisation im Kampf gegen die Diktatur unterstützte und ja, indem sie zum Beispiel politisches Asyl den Mitgliedern gewährte. Und ja, so diente das französische Baskenland ab den 60er Jahren als eine Art Schutzzone oder ein Rückzugsort und Ausbildungslager der ETA. Daher konnte sich die ETA lange Zeit nach Frankreich zurückziehen bzw. in Frankreich reformieren. Und zum Kurswechsel kam es dann durch die fortschreitende Demokratisierung Spaniens in den 80er Jahren. Da öffnete sich Spanien eben nach Europa und zu Demokratie. Und auch auf Seiten der Franzosen kam es unter der Regierung von Mitterrand zum Umdenken im Umgang mit ausländischen Terrorgruppen. Also hier war nicht nur die ETA das Problem, sondern es gab auch verschiedene italienische oder korsische Terrorgruppen, bei denen ähnliche Vorgehen vorhanden war. Allerdings kam es ja dann zur aktiven Zusammenarbeit und Auslieferung an Partnerstaaten. Es lag auch daran, dass die Legitimität des Kampfes eben aus Sicht Frankreichs auch nicht mehr gegeben war und die junge Demokratie, also das System, das man befürwortet, bedroht wurde durch den Terrorismus der ETA.
Und dann 2018 hat sich dann die ETA selbst aufgelöst, also zumindest der militante Teil, weil sie eingesehen hat, dass der Kampf einfach keinen Sinn mehr macht oder weil die Mitglieder der ETA dann auch in Frieden leben wollten.
Beides spielt hier so ein bisschen mit rein. Also diese Selbstauflösung im Jahr 2018 ist natürlich ein Schritt aus eigener Absicht heraus. Aber ganz klar kann man auch sagen, dass die ETA in verschiedenen Bereichen oder durch verschiedene Bereiche niedergerungen wurde. Einerseits politisch eben durch die Isolation. Juristisch ist man gegen die Mitglieder vorgegangen und hat auch Parteien verboten. Die polizeilichen Maßnahmen wurden eben immer effektiver, so konnte man immer öfter Taten verhindern oder präventiv die Mitglieder verhaften. Und auch die ja bereits beschriebene Internationalisierung des Konflikts trug dazu bei, dass man die ETA immer weiter einkreiste und immer ja, den Kampf immer aussichtsloser und erfolgloser machte. Und zum anderen ist eben auch diese soziale Basis weggebrochen. Also die Bevölkerung unterstützte weder Ideologie noch die Handlungen, was ja am Anfang der Fall war. Dadurch wurde eben dieser Handlungsspielraum der ETA immer begrenzter. Durch den Druck von allen Seiten setzte ja eine Art Marginalisierung der ETA ein, was einen Umorientierungsprozess der ETA-Führung ja notwendig machte, weil es ansonsten keine Zukunft mehr gab. Es drohte also durch den Wegfall ja, der aktiven und passiven Sympathisanten und den aussichtslosen Kampf der Schritt in die Bedeutungslosigkeit, was für die ETA, die sich ja selbst noch als Widerstandsorganisation wie damals unter Franco sah, einer Katastrophe gleichkam. Und das Umdenken der ETA-Führung hat das Ziel eben ein Schulterschluss mit nationalistischen Kräften zur Durchsetzung von gemeinsamen politischen Zielen mit demokratischen Mitteln zu erreichen. Und ja, es gab also insofern nur die Möglichkeit, den Kampf in Form der letzten Jahre weiter zu betreiben und langsam, aber sicher bedeutungslos und machtlos zu werden oder das Ende ja selbst zu bestimmen, um so zumindest in der Wahrnehmung nicht als Verlierer aus diesem 50-jährigen Konflikt hervorzugehen.
Und so haben sie den Terror beendet, aber der Kampf um die Unabhängigkeit geht weiter. Michael Mayer war das mit Informationen zum Einfluss der ETA und der Wirkung ihres Terrors auf Spanien. Danke dafür.
Vielen Dank für die Einladung.
Ganz zum Anfang der Sendung habe ich ja schon mal erwähnt, dass es diesen Wunsch nach Autonomie, nach Selbstbestimmtheit nicht nur in Spanien gibt, Matthias, sondern auch in anderen Ländern. Die meisten davon waren und sind aber nicht so gewalttätig wie der Kampf der ETA.
Ja, das kann man wirklich sagen. Aber es gab natürlich trotzdem schwere bewaffnete Auseinandersetzungen, teilweise auch noch schwerer als in Spanien, zum Beispiel die IRA in Nordirland, das war sehr blutig. Die Unruhen in Südtirol nach dem Zweiten Weltkrieg waren sehr blutig. Es gab sehr viele unbewaffnete Autonomiebestrebungen in Schottland, hast du eben schon erwähnt. Dann das sogenannte Padanien, das ist in Norditalien ein Kampfbegriff der Lega Nord und bedeutet Abspaltung. Katalonien in Spanien haben wir auch schon erwähnt oder eben auch die Unabhängigkeitsbewegung in Flandern.
Und jetzt führt Wladimir Putin unter anderem deshalb Krieg in der Ukraine, weil er behauptet, in den Gebieten in der Ostukraine, die von russischen Separatisten kontrolliert werden, gäbe es eben auch solche Autonomiebestrebungen. Kann man das vergleichen?
Also ich kann das hier vom warmen Schreibtisch aus nicht so gut beurteilen, weil eben Wahrheit und Propaganda sich tatsächlich vermischen. Es wird behauptet, dass die russischstämmigen Einwohner im Donbass Autonomie haben wollen, da diese ihnen offenbar nicht ausreichend gewährt werde. Also müsse Russland, das ist dann die Logik von Herrn Putin, seinen Leuten militärisch beistehen und daraus wird dann in der putinschen Propaganda und Logik die Wiedererstehung von sogenanntem Neu-Russland. Das ist dann eine Union aus den Volksrepubliken Donetsk und Lugansk. Die sind beide vorher von Russland ins Leben gerufen worden. Ich will nicht ausschließen, dass es Russen in der Ukraine gibt, die gerne in einem russischen Staat leben wollen. Aber diese Autonomiebestrebungen sind doch, finde ich jedenfalls, sehr, sehr stark von außen beeinflusst.
Zurück nach Spanien und zurück zur ETA. Denn auch wenn der Terror seit mindestens fünf Jahren ein Ende hat, es gibt noch viele Fragen, die ungeklärt sind. Und Franka Welz ist Korrespondentin der ARD in Madrid und kann uns eventuell ein paar davon beantworten. Hallo Franka.
Hallo.
Etwa 830 Menschen wurden durch die ETA getötet. Und natürlich leben heute noch viele der Täter und der Angehörigen der Opfer. Wie geht die spanische Gesellschaft damit um?
Also das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Man muss dazu auch sagen und wissen, dass ja einige der Praktiken der ETA, also jetzt nicht nur Morde, sondern auch Schutzgelderpressungen in Form einer sogenannten Revolutionssteuer und auch die damit verbundene Unsicherheit für eine eigentlich starke Wirtschaftsregion. Also das waren alles Sachen, die auch einem großen Teil der baskischen Gesellschaft gar nicht mehr zu vermitteln waren, schon über Jahre. Und erst recht, nachdem das Baskenland ja dann nach dem Ende der Franco-Diktatur wirklich weitreichende Autonomierechte erhalten hatte. Dazu können wir ja vielleicht später noch ein bisschen mehr sagen. Also in der baskischen Gesellschaft wollen viele am liebsten wirklich einen Schlussstrich unter dieses Kapitel der Geschichte ziehen. Und in der übrigen spanischen Gesellschaft spielt Vergangenheitsbewältigung da auch eine weniger hervorgehobene Rolle. Das muss man einfach so sagen.
Das heißt, so ganz verheilt sind die Wunden noch nicht, die der Terror der ETA und auch dann die staatlichen Gegenmaßnahmen verursacht haben, oder?
Also ein Journalist, der vor Jahren mal von einer Briefbombe schwer verletzt wurde, das war, glaube ich, übrigens auch so ein Punkt, dass man sich halt auch dann ja, was die Auswahl der Zielpersonen anging, ja auch nicht nur in Anführungsstrichen, nicht, dass ich sagen will, dass das jetzt in Ordnung sei, das meine ich nicht, aber nicht nur jetzt Repräsentanten des spanischen Staates ausgesucht hat, sondern eben auch Journalisten oder auch andere Menschen, die vielleicht auch nicht alles toll fanden. Der hat jedenfalls mal gesagt, Wunden müssten erstmal vernarben, damit sie heilen können. Und die beste Methode dafür sei der Dialog und den gab und gibt es ja. Also ein wirklich beeindruckendes Beispiel, finde ich, ist eine Frau, die heißt Maisha Bellaza, deren Mann wurde im Jahr 2000 von ETA-Terroristen erschossen. Das war so ein Mord, der wirklich ganz Spanien erschüttert hat, weil das der Zivilgouverneur der Region San Sebastian war und damit also ein hoher Beamter des spanischen Staates. Und 11 Jahre nach diesem Attentat wurde sie dann angefragt und ihr mitgeteilt, dass zwei der Mörder ihres Mannes mit ihr sprechen wollten, die ihre Taten bereuten und mit der Terrororganisation gebrochen hätten. Und die hat sich darauf eingelassen, dafür viel Kritik und Anfeindung erhalten. Dann gab es so eine Art staatliches Programm mit Mediatoren, wo die sich getroffen haben. Und aus diesen Gesprächen ist dann auch ein erfolgreicher Dokumentarfilm entstanden, ein erfolgreicher Spielfilm. Und sie ist da halt so rangegangen, sie hätte diesen Personen eine zweite Chance gegeben, weil halt alle eine zweite Chance verdienen. Das ist aber eben nur die eine Seite. Auf der anderen Seite haben halt an diesen Gesprächen wirklich nur sehr wenige ETA-Häftlinge überhaupt teilgenommen. Die radikaleren nationalistischen Kreise, die es immer noch gibt, haben es auch immer noch Schwierigkeiten damit, die Verbrechen der ETA zu verurteilen. Und Opfer oder auch deren Hinterbliebene fühlen sich oft, als störten die eigentlich nur. Ne? Also sagen dann zum Beispiel Vertreter von Opfervereinigungen, dass sie das Gefühl haben, sie sollen nicht nerven, was vielleicht auch damit zu tun haben kann, dass Menschen unangenehmen Fragen lieber aus dem Weg gehen. Zum Beispiel, was sie eigentlich gemacht haben, als die ETA ihre Nachbarn ermordet hat. Denn auch wenn da jetzt nicht alle direkte Komplizen waren, haben sie doch geschwiegen oder zumindest stillschweigend womöglich sogar zugestimmt.
Gibt es denn irgendwelche Orte in Spanien, an denen an die Opfer erinnert wird?
Also ich glaube, ganz wichtig ist zum Beispiel einer in der Hauptstadt der autonomen Gemeinschaft des Baskenlandes in Vitoria. Da gibt es seit einigen Jahren eine Gedenkstätte, allerdings für alle Opfer des Terrorismus, was von der Intention vielleicht auch gar nicht dumm gedacht ist, weil es ja keine Hierarchie der Opfer geben darf. Ne? Also Opfer sind Opfer und für alle Hinterbliebenen oder auch die Betroffenen ist es gleich schlimm. Da erzählen dann zum Beispiel in einer Videoinstallation, die es direkt am Eingang gibt, eben nicht nur Opfer der ETA oder anderer Terrorgruppen von ihrem Schmerz, sondern auch Menschen, die Angehörige durch staatliche Gewalt verloren haben. Problemthemen wie Polizeifolter bleiben da allerdings außen vor. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil gerade im Baskenland eben viele meinen, dieser Konflikt, das war einer, für den tatsächlich beide Seiten gleichermaßen Verantwortung tragen. Also nicht nur die ETA, sondern eben auch die wechselnden spanischen Regierungen.
Es gibt seit 2007 ein Gesetz über die demokratische Erinnerung. Damit wird an den Bürgerkrieg und die Franco-Diktatur erinnert. Gibt es sowas auch für die Zeit der ETA?
Nein, also das gibt es weder für die ETA noch eben für diese Todesschwadrone, die Jagd auf ETA-Mitglieder gemacht haben, aber auch deren Angehörige und auch tausende Häftlinge. Da gibt es Studien zu Sympathisanten, auch wirklich ja misshandelt haben, ne? Also auch durch Sicherheitskräfte. Und das ist vielleicht auch ein bisschen symptomatisch für die Aufarbeitungskultur in Spanien, denn also die allergrößte Stärke dieser Gesellschaft war das noch nie. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um Instrumentalisierung geht, da spielt die ETA durchaus eine große Rolle. Denn die aktuelle Regierung, die hat sich ja von einem baskischen Parteienbündnis tolerieren lassen, was eigentlich die Unabhängigkeit anstrebt. Und die konservative Partei wirft dieses Bündnis immer wieder öffentlich mit der ETA in einen Topf, sagt dann also auch, die Regierung macht gemeinsame Sache mit Terroristen, macht sie nämlich auch für diese Morde, diese terroristischen Morde verantwortlich, die die ETA begangen hat, schon mit dem Ziel, die aktuelle Regierung zu beschädigen. Aber mit Blick auf tatsächlich Aufarbeitung, Vernarben und Heilen ist das natürlich eine etwas problematische Strategie.
Ein Leben ohne Terror, aber mit vielen Erinnerungen. Wie Spanien heute mit der Zeit der ETA umgeht, hat uns die ARD-Korrespondentin Franka Welz erzählt. Danke dafür.
Sehr gerne.
Matthias, auch wenn es bei uns nicht solche Unabhängigkeitsbestrebungen einzelner Bundesländer gegeben hat oder jetzt auch aktuell gibt, auch und gerade in der deutschen Geschichte hat es immer wieder Epochen gegeben, die von Gewalt geprägt waren. Wie wird damit denn bei uns umgegangen?
Also pauschal gesagt kann man sagen, der Umgang ist schwierig, weil kompliziert. Und wir lassen jetzt mal die Nazi-Zeit außen vor und nehmen uns den NSU, also den nationalsozialistischen Untergrund. Der hat ja auch Terroropfer hervorgebracht, die wurden lange Zeit ignoriert, die Taten wurden nicht aufgeklärt. Erst sehr viel später kam eine öffentliche Anteilnahme. Und andersherum war das ganz anders bei den Opfern des Terrors von links durch die Rote Armee-Fraktion, die RAF. Hans-Martin Schleyer, damals Arbeitgeberpräsident, bekam am Ort der Entführung ein Denkmal. Es wurde öffentlich darüber debattiert, es wurden neue Gesetze gemacht und es ist offenbar anders, jedenfalls die Art daran zu erinnern, je nachdem, um welche Art des Terrors es sich handelt.
Das sieht man ja auch bei anderen Opfern von rechtsextremen Taten in Deutschland. Irgendwie scheint das Land noch leicht blind zu sein auf dem rechten Auge. In der nächsten Sendung beschäftigen wir uns mit einem Thema, das so langsam tatsächlich mehr diskutiert wird, nämlich mit der Frage, wie mit Kunstgegenständen umgegangen wird, die schon lange in Museen liegen, aber ihren Heimatländern während der Kolonialzeit geraubt wurden. Dazu gehören unter anderem die Bronzestatuen aus dem Königreich Benin, dem heutigen Nigeria. Die ersten Benin-Bronzen, die wurden ja mittlerweile zurückgegeben von der Bundesregierung. Weitere sollen folgen. Und wir sprechen das nächste Mal über diese Bronzen, über die Diskussion um ihre Rückgabe und über das Königreich, aus dem sie stammen. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.